Super, ihr Lieben, wir haben demnächst ein schönes Problem. Wir müssen wahrscheinlich noch ein drittes Tablett kaufen für noch mehr Abendmahlskelche. Das ist gut, dass man schon gucken muss, dass die Kelche reichen. Sehr schön. Ja, das ist ein besonderer Moment, so ein Abendmahl zu feiern, in der gemeinsamen Erinnerung, so ist es gedacht, an das, was Jesus für uns getan hat. Es ist gut, wenn jeder Einzelne sich erinnert, aber es ist noch besser, wenn wir uns gemeinsam erinnern. Ein Gemeinschaftsmahl, das Abendmahl. Und genau das war tatsächlich auch der Punkt, was Paulus bei den Korinthern so anmarkiert hat, dass sie das nicht geachtet haben. Sie haben sich irgendwie verhalten, gegenseitig, völlig respektlos, achtlos, die Bedürfnisse der anderen nicht gesehen und Abendmahl gefeiert. Das ist genau das, was Paulus anprangert, was nicht sein darf. Abendmahl in der Wertschätzung vor dem Herrn, aber auch in der Wertschätzung vor der Gemeinde, in der Wertschätzung vor dem Leib Christi. Und da sind wir genau im Thema. Ich möchte den Faden aufnehmen vom letzten Mal. Viele von euch waren am letzten Sonntag auch da, als wir ein neues Leitungsteam eingesegnet haben. Und es ging um Gemeinde. Es ging um dieses Bild auch von dem Leib Christi. Christus, das Haupt und der Grund der Gemeinde, seine Gemeinde, der Leib Christi. Und nochmal wichtig war, uns zu erinnern, dass es Christus selbst ist, der seine Gemeinde baut. Das sind nicht irgendwelche fähigen Leute, irgendwelche Leute mit guten Ideen, die Gemeinde bauen, sondern Christus selbst baut völlig souverän Gemeinde aufgrund seiner Offenbarung. Das ist extrem wichtig, denn das ist das einzig Unerschütterliche, was Gemeinde auch wirklich auf festen Grund stellt. Und ein zweiter wichtiger Gedanke war, dass der Leib Christi ein Verbund ist aus einzelnen Königen und Priestern. Die Bibel sagt uns, jeder Mensch, der glaubt, ist vor Gott König und Priester, hat einen eigenverantwortlichen Zugang zu Gott, ganz wichtig, damit auch eine eigene Verantwortung. Aber er ist gesetzt in eine Ordnung. Gemeinde, so wie der Körper geordnet ist, in verschiedene Teile, die Gliedmaßen so aneinander hängen, dass der gesamte Körper funktioniert. So ist das auch in diesem Bild zu verstehen. Geordnet durch Setzung in bestimmten Berufungen, in bestimmten Gaben, in bestimmten Aufträgen, jeder an seinem Platz. Darum ging es auch am letzten Sonntag vor allem, dass Gott auch Leiterschaft gesetzt hat, um Sicherheit und Weite zu geben, um diesen Körper in Funktion zu bringen und zusammenzuhalten. Und als Obertitel über Gemeinde immer wieder neu, die Gemeinde ist anstelle von Christus der aktive Botschafter vom Reich Gottes unter den Menschen. Die ganze Gemeinde, nicht der Einzelne, der ist das auch, aber auch wir als ganze Gemeinde sind Botschafter anstelle von Christus mitten im Leben der Menschen hier im Harz. Das ist sozusagen der Obertitel, wenn du dich fragst, wozu gibt es dann eigentlich Gemeinde? Genau, wir hatten uns Gedanken gemacht, dass Leiterschaft vorangeht in der Nachfolge, ist ein wichtiger Aspekt, dass Leiterschaft der Gemeinde Sicherheit, Zusammenhalt gibt, Weite und, das ist heute Morgen mein Thema, Leiterschaft bekommt Vision. Es ist auch in einer guten göttlichen Ordnung, dass die Vision für einen Verbund, so auch für diese Gemeinde, von Leiterschaft ausgeht. Das heißt nicht, dass keiner in der Gemeinde sonst gute Gedanken haben kann, die für das Gesamtsystem der Gemeinde wichtig sind. Das heißt es nicht. Aber Leiterschaft ist gesetzt, um für die Gemeinde als Gesamtsystem von Gott zu empfangen, wo geht's hin? Was ist unser Profil? Was ist unsere Genetik? Was soll entwickelt werden? Vision ist ein viel strapaziertes Wort. Unser Altbundeskanzler Helmut Schmidt, der inzwischen nicht mehr lebt, der hat so einen ganz kernigen Satz rausgehauen, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Ja, schon mal gleich den Sack zugebunden, auch nicht schlecht. Das ist eine andere Art von Vision. Ja? Visionen sind tatsächlich eine absolute Realität für einen Menschen, der glaubt. Für einen Menschen, dem sich Christus offenbart hat. Daraufhin hat er sich umgewendet, bekehrt zum ewigen Leben hin, zu Christus hin. Aber auch fortwährend gibt der Geist Gottes, der in jedem gläubigen Menschen wohnt, Impulse von Gott. Und das dürfen wir durchaus auch Vision nennen. Es gibt eine sehr schöne Beschreibung von diesem Wort, finde ich, wo man sich gut drin wiederfinden kann, gerade wenn es um Gemeinde geht. Vision, sagt Bill Heibels, ist ein Bild der Zukunft, das begeistert. Mal dir mal aus, was mit dieser Gemeinde alles geschehen soll, was Gott mit dieser Gemeinde vorhat. Und dann ist es ein Bild, was man im Kopf und im Herzen hat, und diesem Bild eifert man nach. Ich möchte heute Morgen ganz bewusst nochmal aufnehmen, was wir denn als Pfingstgemeinde Clausthal-Zellerfeld für eine Vision von Gott verstanden haben und was sie für eine Gemeindestrategie dazu verstanden haben, denn Bilder zu malen und zu sagen, oh, was für ein schönes Bild, und sich anschließend in den Sessel zu setzen und vor dem Bild zu stehen, zu sagen, was für ein schönes Bild, bringt niemanden weiter, sondern tatsächlich dieses Bild, was begeistert und was die ganze Gemeinde begeistern soll, setzt in Bewegung. Dieses Bild ist was, was einen packt, wo man sagt, genau da wollen wir hin und wir gucken mal, auf welche Art und Weise wir da hinkommen. Einige von euch haben wahrscheinlich bemerkt, jedenfalls die, die immer sehr pünktlich zum Gottesdienst kommen, dass immer vor und nach dem Gottesdienst hier so eine PowerPoint-Schleife läuft. Das ist vor allem für Gäste wichtig, glaube ich, weil Gäste sind übrigens immer pünktlich. Die haben dann hier noch eine gute Zeit und können darauf gucken, was sind die eigentlich als Gemeinde und was wollen die eigentlich. Wir haben diese Formulierung, uns ist aufgefallen, dass die durchaus noch ein bisschen kundenfreundlicher sein könnte. Dass sie noch ein bisschen dichter an der Realität, in der gleichen Absicht, aber so ein bisschen dichter an der Realität sein könnte, damit auch Menschen, die sonst nichts mit Gemeinde zu tun haben, sie eindeutig verstehen. Und ich möchte mit uns heute Morgen nochmal wieder neu diese Visionsgedanken durchgehen, weil es so wichtig ist, das, was wir als Leitungsteam von Gott verstanden haben, was die Absicht Gottes, nicht nur über dieser Gemeinde, sondern die Absicht Gottes mit der Harzregion ist. Da möchten wir, dass so viele wie möglich sich begeistern lassen und so viele wie möglich das verinnerlichen, am besten die ganze Gemeinde das verinnerlicht und sagt, ja, da wollen wir hinterher. Der Olaf Nese hat als Quasi-Profi eine neue PowerPoint-Schleife gemacht, die ihr dann in Zukunft sehen werdet, vor dem Gott, wenn ihr pünktlich seid, vor dem Gottesdienst und nach dem Gottesdienst. Und zwar ganz ausdrücklich, erstens ein bisschen professioneller, damit nicht ein Grafiker, der hier mal auftaucht, sich die Hände vors Gesicht hält. Und zweitens mit Fotos aus der Region. Damit wir alle wissen, ja, das ist der Harz. Und genau das meint Gott mit dem Harz. Das erste und sozusagen die Überschrift als Motto, diese Überschrift, die alles zusammenbindet, was dann im Einzelnen kommt. Und das hat jemand mal so schön gesagt, und was ist euer T-Shirt-Motto? Also, merkt ihr das gut, wenn du gefragt wirst, was ist euer T-Shirt-Motto? Anbeten, versöhnen, leben, wachsen. Anbeten, versöhnen, leben, wachsen. Wir könnten uns auch T-Shirts machen lassen oder Lesezeichen, wie auch immer. Ich werde das ein bisschen ausmalen gleich, warum wir zu diesen Schlagworten gekommen sind und warum wir glauben, dass es nicht für irgendeine Gemeinde, das kann man nicht über irgendeine Gemeinde schreiben, sondern ganz speziell über die Pfingstgemeinde Clausthal-Zellerfeld. Es ist wichtig zu wissen, diese Essenz, die ich euch jetzt nochmal warm ans Herz lege, ist das Ergebnis von vielen Leitungsteamtreffen. Schon in der großen Runde im letzten Jahr haben wir uns mit den 12 Leuten und unserem Teambegleiter Michael Winkler Gedanken gemacht, was ist die Grundlage dieser Gemeinde gewesen? Was hat Gott entwickelt? Was hat Gott in diese Gemeinde in all den Jahren und vor allem zu Beginn, zum Start dieser Gemeinde hineingesprochen in das, was hier geschehen soll? Also auf der Grundlage vom Reden Gottes damals und jetzt und zweiter wichtiger Aspekt, in der Wahrnehmung der geistlichen Atmosphäre, die uns umgibt. Keine Gemeinde ist zufällig an dem Ort, an dem sie ist. Keine Gemeinde. Und immer hat Gott diesen Plan, diese Strategie, Gemeinde an eine bestimmte Stelle zu pflanzen, um Reich Gottes zu bauen, um seinen Einfluss auszubreiten. Das sind oft besonders herausfordernde Standpunkte. Also der zweite Punkt, der berücksichtigt nicht nur das Reden Gottes, das damalige und aktuelle Reden, sondern auch die Wahrnehmung der umgebenden geistlichen Atmosphäre. Was ist genau der Auftrag dieser Gemeinde, um dieser Atmosphäre, die uns umgibt, zu begegnen und sie mit dem Einfluss Gottes zu füllen? Darum geht's. So diese drei Schlagworte anbeten, versöhnen, leben und wachsen stehen auch nicht für sich, das ist auch ganz wichtig, sondern sie hängen unmittelbar miteinander zusammen. Ich fange mal mit dem ersten Teil an. Tatsächlich ist ganz eindeutig auch im Reinhören in den Ursprung dieser Gemeinde, in die Vergangenheit dieser Gemeinde, dass die Anbetung des dreieinigen Gottes, die überall wichtig ist und überall ein Schlüssel fürs Leben ist, aber hier für diese Gemeinde ganz besonders wichtig ist. Anbetung des dreieinigen Gottes. Es ist die Absicht Gottes und damit unsere Vision, seine und unsere Vision im Herz. Also malt euch das so vor Augen, im Herzen und im Verstand, als sei es schon so, als wäre es schon so. Im Herz wird der lebendige, dreieinige Gott angebetet. Jeder erlebt sein Handeln und Wirken. Jeder erlebt sein Handeln und Wirken. Das ist ein fantastisches Bild. Wenn du schon lange im Herz lebst, dann denkst du, ganz ehrlich, denkst du, ob das was wird, ich sag dir was, das wird was, weil Gott das will. Und weil er seine Kinder dafür gebraucht, dieses Bild, diese Absicht in Existenz zu bringen. Wir haben vor einigen Monaten über Anbetung gesprochen. Ganz wichtiger Aspekt. Der eine oder andere fragt sich vielleicht, was ist eigentlich Anbetung? Ist Anbetung Lobpreis? Ist es Lieder singen? Ist es Hände heben? Ist es sich hinstellen, sich hinlegen, sich hinknien? Ist das Anbetung? Nochmal zur Erinnerung. Anbetung ist die Hingabe der gesamten Existenz eines Menschen an irgendetwas, erstmal ganz neutral gesagt. Der dreieinige Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, ist das einzig würdige Wesen, angebetet zu werden. Dieser Gott des Universums, der Schöpfer des Universums, ist der einzig würdige, angebetet zu werden. Und wir lesen in der Bibel, der Vater will Anbeter in Geist und Wahrheit. Johannes 4, Vers 23, 24 ist eine ganz klare, relativ unspektakuläre Ansage, der Vater im Himmel will Anbeter. Das ist nicht, weil er irgendwo sich da hoch erhoben auf einem Thron sieht und will, dass alle vor ihm so als Despot auf die Knie fallen, sondern er möchte die Erwiderung seiner hingebenden Liebe. Das ist alles ein Beziehungsphänomen. Alles, was mit unserem Gott zu tun hat, hat hundertprozentig mit Beziehung zu tun. Er hat sich total verschenkt, total hingegeben, noch immer an die gesamte Menschheit, noch immer an die Menschen, die noch nicht nach ihm fragen. Und er will die Erwiderung dieser Hingabe. Und allein die Anbetung dieses Gottes, wirklich, ich sage das wirklich ausschließlich, allein Anbetung, allein die totale Hingabe an diesen Gott führt einen Menschen zu Heil und zum Leben. Jede andere Art von Anbetung, die sich auf irgendetwas anderes bezieht, jede Art von Hingabe, führt nicht zum Heil und nicht zum Leben. Denn in keinem anderen Namen ist das Heil als allein in dem Namen, der den Menschen gegeben ist unter dem Himmel, an diesem Namen Jesus. Wenn wir mal so ein bisschen in die Offenbarung reingucken, in die Offenbarung des Johannes am Ende der Bibel, die sich noch erfüllen wird, die Zeit ist noch nicht gekommen, dass sie sich schon erfüllt, die wird sich noch erfüllen in den meisten Teilen. Da wird wie selbstverständlich davon gesprochen, Offenbarung 14, Vers 7 zum Beispiel, betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde. Engel kriegen besondere Aufgaben im Laufe der Geschichte dieser Offenbarung und einer dieser Engel sagt, betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde, ganz selbstverständlich. Und Offenbarung 15, 4 lesen wir, das Lied der Überwinder ist das überschrieben, denn alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Eine Tatsache, nicht eine Hoffnung, im besten Fall wird das so sein, nein, alle Völker werden anbeten vor dir. Ich halte mich bewusst an diesem Komplex Anbetung jetzt ein bisschen auf, weil das der Schlüssel nicht nur für dich, für dein privates Leben ist, sondern weil das tatsächlich der Schlüssel für alles Leben sein wird, was in dieser Gemeinde entwickelt wird. Im 2. Mose lesen wir das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Vers 2, Vers 5 geht's weiter. Bete sie nicht an, diese anderen Götter, und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott. Eine Herzensangelegenheit, ihr Lieben. Anbetung. Das ist nicht irgendeine Wahl, das ist nicht irgendwie, na gut, dann mache ich das eben, weil ich das davon habe. Gott sagt dir, ich bin ein eifernder Gott. Und ich will nicht, dass du dich hingibst an irgendwelche Dinge, die in deinem Leben Götter geworden sind. Ich will es nicht, weil ich dein Herz will. Und so für jeden Einzelnen von uns in der Gemeinde, aber auch für uns als ganze Gemeinde. Stichwort andere Götter. Anbetung des dreieinigen Gottes. Im Harz wird der lebendige dreieinige Gott angebetet. Jeder erlebt sein Handeln und Wirken. Daraufhin geschieht das nämlich. Wenn Gott angebetet wird, geschieht es, dass er sich offenbart und dass sein Handeln und Wirken erlebt wird. In Zeichen und Wundern, in Offenbarungen, in Gedanken, in dem, was sich auf einmal löst, was vorher ein riesiges Problem war. Andere Götter. Das kann alles Mögliche sein. Das kann, dass sich total auf sich selbst verlassen sein. Ich brauche dich nicht, ich habe meine eigene Kraft, ich habe meine Gesundheit, ich habe meinen Verstand, ich brauche dich nicht, Gott. Dann bist du selbst dein Gott. Das kann, wir haben vor einiger Zeit gehört, Finanzseminar, das kann der Mammon sein, wie Jesus ihn nennt, der Materialismus, der Geist des Materialismus, der auch in sich eine Intuition, eine Grundintuition hat, Gott, ich brauche dich nicht, ich kann alleine, ich habe Macht für mich. Weg damit. Andere Götter. Das können Abhängigkeiten sein, das kann richtig plakativ, können das auch Dinge sein, die nicht Gott Ehre machen, sondern dem Teufel Ehre machen. Und da sind wir bei dem geistlichen Einfluss unserer Umgebung, bei dem unmittelbaren geistlichen Einfluss unserer Umgebung. Und jeder mag das für sich, der hier wohnt, definieren, inwieweit er damit involviert ist oder dadurch beeinflusst ist. Ich möchte dich herausfordern und uns herausfordern als Gemeinde. Wir richten uns aus auf den, der der einzig Wahre ist, der angebetet werden soll. Und daraus fließt das Leben. Alles andere fällt runter, fällt einfach runter. Das ist Licht, das ist Freiheit, das ist Leben, da wo das geschieht. Anbetung ist Gottes Lebensnerv für die Pfingstgemeinde und immer wieder Anbetung. Wir haben damals, als wir über Anbetung gesprochen haben, auch überlegt, dass es verschiedene Formen von Anbetung gibt. Also der Aufhänger war damals die Geschichte von der Frau, die dieses kostbare Nadefläschchen über Jesus ergießt und damit ihre gesamte materielle Zukunft einfach mal so verschüttet. Hat ungefähr den Gegenwert einer kompletten Aussteuer, damals für die Existenz der Frauen absolut wichtig. Sie verschüttet das, zerbricht das über Jesus aus hingebender Liebe, aus erwidernder Liebe. Das ist so der Prototyp Anbetung. Dazu musste sie nicht ihren Mund aufmachen. Das ist eine Tat, die das bezeugt. Wir haben für uns als Gemeinde einen Schwerpunkt erkannt, den Lobpreis. Die Strategie, die für uns, also die Mobilisierung, will ich mal sagen, das, was wir praktisch umsetzen wollen im Bereich Anbetung, ist vor allem Lobpreis, aktiver Lobpreis. Und wir haben formuliert, unser Gott ist es wert, unabhängig von allen Umständen gepriesen zu werden. Mit verschiedenen Formen des Lobpreises bringen wir unsere Begeisterung über sein Wesen, seine Taten zum Ausdruck. Das führt uns und andere zur Anbetung Gottes. Lobpreis als Instrument, als Möglichkeit, einen Menschen in echte Anbetung zu führen. Und damit wird echtes Leben, und bitte immer diese Sicht haben, nicht nur für diese Gemeinde, sondern echtes Leben wird im Harz möglich. Wir sind hier als Gemeinde gesetzt, damit Gott den Menschen wohltun kann, den Menschen, die uns umgeben. Echtes Leben wird im Harz möglich. Im Lobpreis haben wir in der Gebetswoche, haben uns intensiv damit beschäftigt, drücken wir aus die Begeisterung über das Wesen Gottes, die Begeisterung über das, was er getan hat und das, was er persönlich an uns tut, aber auch über das, was er tun wird. Und das ist ein ganz toller Schlüssel im Lobpreis. Da geben wir unserem Herzen einen Ruck und konzentrieren uns neu darauf, dass wir in die Nähe seiner Verheißungen wieder rücken. Dass wir sagen, ja Gott, wir wissen es doch, wir wissen es doch. Jeder von uns, du hältst, was du versprichst. Nicht sofort, nicht in 5 Minuten. Aber in jedem Fall, unterm Strich, im Ergebnis, du hältst, was du versprichst. Wir sind nah an den Verheißungen Gottes. Jeder persönlich, aber auch wir als Gemeinde. Unser Gott ist es wert, unabhängig von allen Umständen gepriesen zu werden. Und das ist nicht leicht, ihr Lieben. Wenn du weißt, dass Lobpreis, Lieder, Singen und Musik machen ein Ausdruck deiner überschwänglichen Seele ist, und das ist ja meistens so, dann gibt es Zeiten, in der deine Seele definitiv nicht überschwänglich ist. Und trotzdem, wer die Erfahrung schon gemacht hat, reißt es dich raus, wenn du beschließt, ich singe trotzdem. Ob da jetzt der Überschwang in meiner Seele ist oder nicht, weil es die Wahrheit ist, die ich ausspreche. Weil ich in die Nähe Gottes komme. Weil ich aufgebaut werden will durch die Wahrheit, durch sein Wesen, durch das, was er mit mir vorhat. Echtes Leben im Harz wird möglich. Und ganz praktisch haben wir uns vorgenommen, auch für dieses Jahr, es ist immer gut, wenn man so Strategien auch runterbricht auf kurze Ziele und nicht sagt, ja, irgendwann in 5 Jahren sind wir dann so weit, sondern für dieses Jahr, wir haben uns vorgenommen, wir achten mal drauf, dass wir möglichst intensiv gemeinsam im Lobpreis stehen. Dass da nicht jeder so vor sich hinsteht und sich eigentlich gar nicht beteiligt oder es den anderen gar nicht auffällt, wenn sich jemand nicht beteiligen kann. Sondern wir haben in diesem Jahr das Ziel, möglichst intensiv gemeinsam Lobpreiszeiten zu erleben. Das hat auch manchmal damit zu tun, dass man ein bisschen warten muss, dass die Lobpreisleiter drauf eingehen, so kriege ich die Gemeinde jetzt mit oder braucht es da noch ein Lied oder kann man in die Stille jetzt schon gehen, in die ruhigere Anbetungshaltung gehen zum Beispiel. Das bedeutet auch, dass wir uns als Gemeinde nicht klammern an die Vergangenheit, also das Herz wirklich öffnen für das, was Gott für uns vorhat. Das bedeutet auch, und das war ein wichtiger Impuls in der letzten Gebetswoche, dass wir aufpassen, dass unser Herz nicht verstockt. Offensichtlich kann man das aktiv tun. Man kann aktiv sein Herz verstocken und sagen, Gott, nee, komm, bleib mir mal weg. Ich habe das und das und das und das mit dir erlebt. Nee. Heute, wenn ihr meine Stimme hört, verstockt euer Herz nicht. Immer wieder wollen wir uns das auf die Fahne schreiben. Lobpreis als Strategie für diesen Lebensnerv der Pfingstgemeinde. Aus dem Lobpreis, aus der Anbetung, aus diesem wichtigsten Baustein der Anbetung, entsteht der zweite Baustein, der offensichtlich auch gerade hier im Harz eine Riesenrolle spielt. Versöhnung. Und wir haben es ausdrücklich so formuliert, nicht Versöhnung irgendwie, da denkst du, ja, Versöhnung ist immer gut. Beziehungsstress ist einer der größten Krafträuber überhaupt, also Versöhnung ist immer gut. Nein, Moment. Hier speziell. Versöhnung statt Trennung und Entzweiung. Ausdrücklich dagegen gesetzt. Wenn ihr so ein bisschen in die Geschichte der Stadt Clausthal-Zellerfeld reinhört, dann wisst ihr, dass sich die Zellerfelder und die Clausthaler seit dem Dreißigjährigen Krieg, wenn nicht sogar schon davor, in 2 Lager teilen. Das gibt es in einigen Städten in Deutschland, das gibt es in Villingen, Schwenningen zum Beispiel, die können sich überhaupt nicht begegnen, die Leute, aber auch hier. Es gibt den Ostharz und den Westharz, es gibt die Goslarer und die Clausthaler, es gibt die verschiedenen Kulturen, es gibt vor allem aber leider auch die Clausthaler und die Zellerfelder. Und das ist, manchmal denkt man, lächelt da so ein bisschen drüber, es ist eigentlich überhaupt nicht zum Lächeln. Und es ist definitiv etwas, was Gott nicht will. Gott möchte, dass Menschen versöhnt miteinander unterwegs sind. Und deswegen glauben wir, diese Absicht Gottes, diese Vision im Harz, also mal dir dieses Bild wirklich vor Augen, im Harz herrscht ein Klima der Versöhnung. Menschen, egal welcher Herkunft, auch die ganzen anderen Kulturen, die hier aufgrund der Uni hier ihr Leben eine Zeit lang gestalten müssen, Menschen, egal welcher Herkunft, begegnen einander mit Wertschätzung, sind einander von Herzen zugewandt. Sowohl Gemeinde, auch wieder dieser Gedanke, sowohl Gemeinde als auch Gesellschaft, immer nimm das immer mit in dein Herz. Es geht nicht nur um Gemeinde, es geht darum, dass in Gemeinde und in Gesellschaft diese Dinge passieren, die Gott will, sind geprägt von Einheit und Verbundenheit. Die Gemeinde ist für alle eine Heimat. Das ist ein zweites, durch und durch göttliches Pfund, die Versöhnung. So allgemeingültig, jetzt nicht im negativen Sinne allgemein, lala, allgemein, sondern wirklich kardinal, ganz extrem wichtig, aber vor allem auch hier für uns als Pfingstgemeinde. Und tatsächlich mitten in einem Umfeld von Trennung und Entzweiung, von allen möglichen Streitereien, von dem, was missverständlich ist, wo einer weiß sagt und der andere schwarz versteht und all diese Dinge, mitten in diesem Umfeld Versöhnung. Die Versöhnung, die durch Christus begründet wird und die seine Gemeinde als sein Leib unter die Menschen bringt. Das soll natürlich erstmal uns durchdringen, aber indem es uns durchdringt, wird es Einfluss auf die Menschen haben, mit denen wir zu tun haben. Im Kolosser 1 gibt es eine ganz fantastische Stelle, Kolosser 1, Vers 19 und 20. Ich lese mal nach der Luther-Übersetzung, weil ich das so schön prägnant formuliert finde. Paulus schreibt, denn es hat Gott wohlgefallen, dass in Christus alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Dieser Grund, der mit dem Erlösungswerk Christi gelegt ist, auf dem Versöhnung überhaupt möglich ist. Erstmal die Menschen mit Gott, aber damit auch in diesem Geist der Versöhnung, die Menschen untereinander. Denn ihr Lieben, praktizierte Versöhnung ist so ganz und gar nicht menschlich. So absolut nicht menschlich. Und wenn du mal ganz ehrlich so in dich hineinhorchst, in irgendwelchen Konfliktfällen, da baut sich erstmal was auf. Und denkst, okay, okay, zweiter Gedanke, dritter Gedanke, okay, okay, okay. Dann kann man sich so ein bisschen zurücknehmen. Versöhnung ist, ich behaupte das jetzt einfach mal, keine Intuition, die irgendjemandem von uns als Ersten kommt. Auch wenn du noch so friedfertig bist. Versöhnung geschieht durch Christus. Und Versöhnung ist gerade hier, hier in dieser Harzregion, auch vor allem in dieser Stadt, so unfassbar notwendig. Und es ist ein Bewusstsein notwendig, dass das geschehen muss. Und es ist ein praktisches Angehen notwendig. Deshalb die Strategie. Moment, da muss ich mal auf die. Da, genau. Die Strategie dazu, also das, was wir dazu tun können, das, wo wir sagen, ja, okay, in der Richtung machen wir uns auf den Weg. Wir können nicht Versöhnung schaffen. Aber wir können anfangen, auf Menschen zuzugehen. Wir können unser Leben öffnen, unser Herz öffnen. Wir haben als Strategie formuliert, wir wollen das Leben teilen, wir wollen uns mitteilen. Immer zuerst in der Gemeinde, aber natürlich auch genauso betrifft das das Leben mit den anderen Menschen. Mit denen im Beruf, mit deinen Nachbarn, wie auch immer. Und ein wichtiger Schlüssel ist uns auch in dieser Formulierung, der gehört tatsächlich unterstrichen, ein wichtiger Schlüssel ist da drin, durch unsere Anbetungshaltung Gott gegenüber. Indem ich mich Gott ganz und gar öffne, verschwindet das allzu Menschliche, dieses Polarisierende, dieses Zerstrittene, dieses Kontragebende. Durch diese Anbetungshaltung Gott gegenüber sind wir zu echter Gemeinschaft fähig. Nicht an der Oberfläche, außen grinsen, innen, ach du meine Güte, denken. Zu echter Gemeinschaft. Innerhalb und außerhalb der Gemeinde. Wir beschließen, wir gehen auf Menschen zu, wir hier untereinander, aber auch zu den Menschen, mit denen wir sonst zu tun haben. Wir gehen auf Menschen zu und teilen unser Leben. Gehört ja auch zu dem Buch, von dem Antje vorhin sprach. Es geht um die Herzenshaltung des Gebens, auch in diesem Buch. Geben ist so ein ganz buchstäblicher Anteil von Teilen. Ich gebe was von mir, ich teile, was ich habe. Wenn du mal ein bisschen drüber nachdenkst, sind die Reden Jesu voll davon, von diesen Teilen. Schon Johannes der Täufer wurde gefragt, was sollen wir tun, wenn wir jetzt, um Buße zu tun, um Gott zu gefallen. Er sagt, wenn du zwei Mäntel hast, dann gib einen ab, damit jemand anders auch einen Mantel hat. Das ist der Grundtenor, einer der wichtigen Grundtenore vom Reich Gottes. Wir gehen auf Menschen zu und teilen unser Leben. Wir pflegen eine Kultur, das ist eine Absichtserklärung. Wir pflegen eine Kultur der Wertschätzung und der Kommunikation. Wir wollen zusammenwachsen, miteinander feiern und trauern. Wenn ein Lied leidet, leiden alle mit. Lacht mit den Fröhlichen, weint mit den Traurigen. Durch gemeinsame Aktivitäten wächst Verbundenheit. Das ist ein Beschluss, wir wollen uns darin auf den Weg machen. Sommer, Gemeindetag, nächsten Samstag zum Beispiel. Hier das Kaffeetrinken nach dem Gottesdienst, da ist noch viel Spielraum, da ist noch viel Luft nach oben. Aber wir wollen uns genau darin trainieren, aufeinander zuzugehen, uns mitzuteilen. Und das ist auch ein ganz einfaches, theoretisch, aber ein ganz klares Vorbild, Jesus nämlich. Jesus kam, um sein Leben mit den Menschen zu teilen. Er verließ den Himmel, verließ seine Herrlichkeit und kam, um sein Leben mit den Menschen zu teilen. Er ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sagt er, sondern um zu dienen. Er gibt Würde und Wert allen Menschen, die mit ihm zu tun haben. Überall da, wo Menschen mit dem Finger zeigen, sagen, guck mal der, was der gemacht hat und das passt doch nicht zu dir. Er gibt den Menschen Würde und Wert, ruft sie in seine Nähe. Er teilt auch Freud und Leid. Bevor er den Lazarus aufgeweckt hat, hat er erstmal geweint mit Maria und Martha. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Er wusste schon genau, dass er ihn auferwecken wird. Aber hat den Schmerz geteilt. Wow. Und er gab großzügig und verschenkte sich am Ende ganz und gar. Leben teilen. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung für uns. Und so wie, wenn du weißt aus geistlicher Sicht, dass Lobpreis und Anbetung Gottes wirklich angegriffen ist, dass der Widersacher Gottes dich und uns daran hindern wollen wird, Lobpreis zu machen und anzubeten, wird er uns auch daran hindern wollen, unser Leben zu teilen. Du kannst davon ausgehen, dass das genauso eine Zielscheibe ist wie Anbetung und Lobpreis. Aber wir haben den Geist Gottes in uns. Wir können sagen, wir sind in den Wegen Gottes unterwegs und wir können sagen, im Namen Jesu betreten wir die Räume, die Gott uns öffnet. Und jeder gläubige Mensch hat eine Autorität in der geistlichen Welt und kann das nehmen, was ihm von Gott gegeben ist. So, der dritte und letzte Block ist das, was auch in dieser Kette steht: Anbeten, versöhnen, leben und wachsen. Alles, was lebt, wächst, deswegen in dieser Reihenfolge. Etwas, was nicht wächst, für das ist ein Zeichen, dass da irgendwas mit dem Leben nicht stimmt. Leben und wachsen statt Bedrückung und Niedergang. Auch eine Wahrnehmung der geistlichen Atmosphäre. Ich glaube, nicht nur hier oben im Oberharz, sondern auch in der Harzregion. Man nimmt wahr, wo überall mal was anfing und dann doch nicht zum Ziel kam. Wo Menschen bedrückt sind, wo Menschen einfach nicht froh werden. Leben und wachsen, Gottes Absicht, statt Bedrückung und Niedergang. Und jetzt mal dir dieses Bild vor Augen, der Harz ist komplett lebendig. Die gesamte Harzregion blüht geistlich, wirtschaftlich und sozial. Veranstaltungen von Gemeinde und Stadt strahlen Lebensfreude aus, da ist noch einer draufgesetzt. Ja, nicht nur, dass es allen gut geht und die behalten das mal schön für sich. Nein, das hat eine Ausstrahlung. Veranstaltungen, wieder dieses Doppel von Gemeinde und Stadt, strahlen Lebensfreude aus. Boah, denkt man hier im norddeutschen Raum, was ist denn da im Harz los? Das persönliche geistliche Wachstum des Einzelnen ist ansteckend für andere. Und da ist tatsächlich jeder Einzelne von uns herausgefordert. Über diese Kaskade sozusagen der Anbetung Gottes, dieser praktizierten Versöhnung, Überwinden von Gräben statt Trennung und Entzweiung, tatsächlich ansteckend zu sein in dieser Hingabe, in dieser Zugehörigkeit zu Gott, ansteckend zu sein für andere. Da gibt es einen ganz wunderbaren Grund, eine Grundlage, eine Aussage Jesu, die ich so liebe. In Johannes 14, Vers 19 sagt er, kurz bevor er seinem Kreuzestod entgegengeht: Ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Und ihr Lieben, damit ist wirkliches Leben gemeint. Damit ist nicht so, geht gerade so. Man dich fragt, wie es dir geht. Ja, geht so. Wenn du ehrlich antwortest, viel schlimmer ist, ja, gut. Und in Wirklichkeit ist alles nicht gut. Das dazu. Wirkliches Leben ist gemeint. Ich lebe, sagt Jesus, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Und ihr sollt auch leben. Und was mit Wachsen zu tun hat, sagt er unmittelbar darauf, Johannes 15, 16, ich habe euch erwählt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, jeden Menschen, der sich fassen lässt im Glauben und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Wenn du also leben willst und Frucht bringen willst, wenn wir leben wollen als Gemeinde, und ich meine wirkliches Leben mit Feiern und Ausstrahlung und Lebensfreude, und wenn wir wachsen wollen, am inneren und äußeren Menschen, auch an Zahlen wachsen wollen, dann sind wir hundertprozentig in der Linie Jesu. Denn genau das ist seine Absicht. Die müssen wir nicht erfinden, diese Absicht. Da müssen wir nicht sagen, oh Gott, bitte lass uns doch leben, bitte lass uns doch wachsen. Er gibt das vor. Das will er. Und wir dürfen da reinkommen. Und es ist tatsächlich natürlich Gottes Angelegenheit, was wächst, das ist gar keine Frage. Wir haben letzte Woche auch gelesen, dass es Paulus im Korintherbrief sagt, was Leiterschaft angeht, der eine pflanzt, der andere begießt oder einer sät, der andere erntet. Aber Gott ist es, der das Wachstum gibt, ist gar keine Frage. Alles zu seiner Zeit. Wir können das nicht übersehen, wann es richtig ist, dass Wachstum geschieht. Aber dass Gott es will, daran dürfen wir unbeirrbar festhalten. Gott braucht und will unsere Einwilligung, braucht diesen Entschluss. Wir wollen leben, wir wollen wachsen. Und genau deswegen ist Entschlossenheit unsere Gemeindestrategie. Entschlossenheit. Es reicht nicht aus, so mal am Sonntagmorgen hier so schön auf dem Stuhl zu sitzen und sagen, so, lass mal kommen, mal gucken, womit Gott mich beschenkt. Es ist unglaublich wichtig, dass jeder Einzelne sagt, ich bin entschlossen, diese Räume zu betreten, die Gott mir gibt. Ich bin entschlossen, mich in diesen Bau, in diesen Leib, in diesen Körper einbauen zu lassen, damit er in Funktion kommt, damit Menschen vom Reich Gottes durchdrungen werden. Das ist der Plan. Die Strategie Entschlossenheit also für Leben und Wachstum. Aus unserer Anbetung Gottes heraus geschieht Wachstum innerlich und äußerlich. Wir sind entschlossen, unser Leben auf Gott auszurichten, und da bist du tatsächlich gefragt, jeder Einzelne von uns. Ich bin entschlossen, mein Leben auf Gott auszurichten. Ich kann mich hierhin und dahin ablenken lassen vom Weg, aber ich kann auch sagen, nee, weg, ich will mich nicht ablenken lassen. Ich will entschlossen, Herr, ich will das, was du für mich willst. Wir als Gemeinde wollen das, was du für uns willst. Wir sind entschlossen, unser persönliches und ganzheitliches Wachstum, also auch an Zahl ganzheitliches Wachstum in der Gemeinde zu fördern. Und wieder dieser Aspekt, auch für unser Umfeld, wir wollen dazu beitragen, dass die Lebensqualität in unserer Stadt sich verbessert. Ist das nicht ein fantastischer Gedanke? Wusstest du eigentlich, dass Gott das eigentlich beabsichtigt, indem er Gemeinde in eine Stadt setzt? Er hat tatsächlich den Plan, dass für Menschen ihre Lebensqualität verbessert wird. Da gibt es dieses Stichwort gebende Gemeinde, ganz frisch dieser Impuls von dem Finanzseminar. Es geht tatsächlich, das hat uns auch jetzt als Leitungsteam, beschäftigt uns immer noch, euch wahrscheinlich auch, ich hoffe, es beschäftigt euch noch, was für ein unglaublicher Segen im Geben ist. Ja, da kannst du in Worten Romane erzählen über das Heil in Jesus, über die Erlösungstat Jesu. Aber wenn du das in die Tat umsetzt und einfach mal gibst, ohne zu erwarten, dass du was zurückbekommst, das ist auch wieder ganz und gar unmenschlich. Ganz und gar nicht menschlich, diese gebende Intuition. Da wirst du gefragt, warum tust du das? Gebende Gemeinde. Ihr Lieben, seid ihr dabei? Oh, das setzt mich richtig unter Strom. Seid ihr dabei, wenn wir sagen, wir wollen eine gebende Gemeinde sein? Wer ist dabei? Wer ist dabei? eine gebende Gemeinde, wie auch immer wir das definieren. Nicht nur jeder Einzelne für sich, sondern wir werden uns Gedanken machen, wie können wir Projekte in unserem Umfeld, wie können wir Menschen unterstützen, wie können wir großzügig geben. Natürlich werden und sollen wir und wollen wir beten für die Stadt. Beim letzten Donnerstag, der Martin hatte eine super Idee, donnerstags ist immer Gebetsabend bei uns oder Lobpreisabend einmal im Monat. Wir sind losgezogen und haben einen Gebetsspaziergang durch die Stadt gemacht. Eine Gruppe dahin, eine Gruppe dahin. Das war so cool. Renate und ich sind dahin gezogen Richtung Innenstadt. Drei Männer sind hier oben, Marktkauf und dann da hinten rum bis zum Kinderheim. Und man denkt erst, wofür soll man denn da alles beten? Aber habt ihr das schon mal gemacht? Das ist so genial, wenn man durch die Straßen geht und sagt, ja, segne die Leute und das Wohnhaus und das. Und ach, da ist die Behörde oder die Kirche oder Rotes Kreuz oder wie auch immer. Das hört einfach nicht auf. Gott inspiriert und inspiriert und inspiriert. Das ist fantastisch. Segen aussprechen, Gelingen, Gesundheit, Heil, Erkenntnis, Licht. Segnet die Stadt und betet für sie, damit es euch gut geht in dieser Stadt. Da gibt es auch noch einen Bonbon dafür. Das ist schon ganz schön cool. Entschlossenheit. Das ist das wichtige Stichwort zu dieser Strategie für Wachstum, was wir nicht machen können, was Gott macht. Aber wir müssen entschlossen sein, dass wir es wollen. So, deswegen können wir diese drei Blöcke, die ihr dann auch in Zukunft in der neuen Textschleife seht, immer zu Beginn und zu Ende des Gottesdienstes, zusammenfassen in diesem Motto, will ich mal sagen, Pfingstgemeinde Clausthal-Zellerfeld, das, was uns ausfüllt und was unser Auftrag ist, ist anbeten, daraufhin versöhnen, daraufhin leben und wachsen. Und das Beste ist, wir wissen aus den Anfängen dieser Gemeinde, die Initialzündung sozusagen, dass alles wird nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Heerscharen. Nicht durch Heer oder Kraft, nicht weil wir so toll sind, weil wir so gute Ideen haben, weil du bist ausgelastet bis hier oben hin und weißt gar nicht, wo du noch Kraft investieren sollst. Anbeten, Antennen ausfahren, Gott fragen, was sollen wir tun? Anbeten, versöhnen, leben und wachsen. Habe ich die erste Folie nochmal? Ja, genau. Wir als Leitungsteam wünschen uns, dass wir euch da alle mitnehmen auf diesem Weg und dass wir ganz viele, noch mehr Menschen da mitnehmen und richtig in Brand setzen im Herzen, in diesem Auftrag, in diesem ziemlich speziellen Profil hier für diese Gemeinde hier oben im Harz. Und wir bauen ja nicht alleine Reich Gottes hier. Wir haben ganz wunderbare Verbindungen in der Ökumene zu den anderen Gemeinden hier im Oberharz. Und es ist eine ganz wichtige Frage des Respekts vor einer anderen Glaubensausdrucksweise, dass wir miteinander unterwegs sind und Gedanken und Vorhaben teilen. Auch da ist es wichtig, dieser Aspekt Leben teilen. Wir teilen uns mit. Wir sind nicht im Alleingang unterwegs, sondern wir teilen uns mit. Wir haben sehr wohl unseren Standpunkt. Wir sind auch transparent. Wir sagen, was wir glauben, was wir denken, was wir wissen. Aber wir sind uns einig, auch in der ökumenischen Runde, dass man respektiert, wo man an Grenzen kommt, wo man nicht einer Meinung ist. Man respektiert es einfach. Und das ist ein besonderes Geschenk hier oben im Harz. Ausgerechnet da, wo so viel die hier, die da, so viel Trennung, so viel Gräben sind, so viel Entzweiung ist ausgerechnet da, hat Gott geschenkt, dass aber die Kirche und die Menschen, die sich wirklich auf Christus ausrichten, die ihn als ihre Grundlage haben, dass sie gemeinsam unterwegs sind. Das ist ein ganz besonderes Geschenk. Und wir sind entschlossen, auch in dieser Absicht, das wirklich zu kultivieren. Ich möchte zum Schluss noch beten. Bitte seid so gut, steht doch auf. Vater im Himmel, ich danke dir, Herr, dass diese Pfingstgemeinde Clausthal-Zellerfeld deine Gemeinde ist, Herr. Ich danke dir, dass du sie ins Leben gerufen hast und ich danke dir, dass du sie in der Kraft deines Geistes gestalten und ausrichten möchtest. Ich danke dir, Herr, dass du eine ganz wunderbare Ordnung für uns hast im Inneren, aber dass du auch Kraft entfalten wirst. Ich danke dir, Herr, dass wir wissen dürfen, du wirst dein Reich bauen mit dieser Gemeinde, hier in dieser Gegend. Menschen werden dein Leben erfahren, von deiner Erlösungstat wissen und dein Licht und dein Wirken erleben in Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke für das, was auf deinem Herzen ist. Danke für all das, was du uns offenbaren wirst, Herr. Und wir wollen dir sagen, wir wollen als dein Leib hier oben, als dein Leib Christi, mit deinem Grund und mit dir als Haupt, wollen wir dich verstehen und tun, was deine Absicht ist. In Jesu Namen. Und so binde ich uns zusammen, so wie wir vorhin zusammen das Abendmahl gefeiert haben, binde ich uns zusammen zu einer geistlichen Einheit. Auch alle die, die heute Morgen nicht hier sein können, aber zu uns gehören, führe du zusammen, Herr. Bau du dein Reich an dieser Stelle in Jesu Namen. Und es wird geschehen, nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch deinen Geist in Jesu Namen. Amen.